Wir haben ja gelesen von der Stadt Susan in Kapitel 3, Vers 15. Und die Anordnung wurde in der Burg Susan erlassen. Susan, die Hauptstadt der Perser damals, liegt im heutigen Südwest-Iran. Das heißt also genau in dem Gebiet, wo heute das wichtigste Zentrum des iranischen Atomprogramms sich befindet. Das ja mit diesem persischen, iranischen Wunsch heute, Israel zu vernichten, zusammenhängt. Und die Burg Susan, das war gewissermaßen die Akropolis der Hauptstadt, das befand sich auf einem Felsen, so rechteckigen Felsen, 27 Meter höher als die übrige Stadt. Und auf dieser Anhöhe gab es nochmals eine Anhöhe, dann 40 Meter höher, und da war der Palast. So muss man sich das ein bisschen plastisch vorstellen. Also die Stadt Susan in Bestürzung, und da oben auf der Burg Susan, das ist eben dieses Hochplateau, und auf dem Hochplateau nochmals erhaben, da sitzen Haman und Ahasverus zusammen und trinken Alkohol. In Strömen, wie das so üblich war damals. Und jetzt lese ich weiter in Kapitel 4, Vers 6. Esther hat also gefragt, wo liegt das Problem? Da ging Hattak zu Mordechai hinaus auf den Platz der Stadt, der vor dem Tor des Königs lag. Und Mordechai berichtete ihm alles, was ihm begegnet war, und den Betrag des Silbers, das Haman versprochen hatte, in die Schatzkammern des Königs für die Juden abzuwiegen, um sie umzubringen. Auch gab er ihm eine Abschrift der in Susan erlassenen schriftlichen Anordnung, sie zu vertilgen, um sie Esther zu zeigen und ihr mitzuteilen und um ihr zu gebieten, dass sie zum König hineingehe, ihn um Gnade anzuflehen und vor ihm für ihr Volk zu bitten. Also wir sehen, wie Mordechai ganz detailliert das Problem aufdeckt und wirklich im Detail zeigt, wo eben die großen Nöte liegen. Und da dürfen wir wissen, der Heilige Geist wird uns das auch aufzeigen, wenn wir immer wieder ernsthaft beten. Psalm 139, die zwei letzten Verse. Und ich habe das ja auch einmal als Lied vertont. Eben, das sollte eigentlich zum ABC des Christen gehören, diese Bitte. Und wir sehen in Vers 8, Mordechai zeigt auch genau, was da in der Burg Susan als Anordnung schriftlich erlassen worden ist. Da wird gezeigt, wo das Problem liegt, da im Herzen. Da ist das eben ausgegangen. Da sind die Ausgänge des Lebens. Und jetzt wird's ernst. Mordechai sagt, Esther, du musst das in Ordnung bringen. Und du musst zum König gehen. Also, der Heilige Geist macht dem Geist bewusst, durch das Wort Gottes, wo das Problem liegt. Und das Ich, die Persönlichkeit, muss durch den Geist überzeugt werden. Aber das war nicht eine einfache Sache, wie wir gleich sehen werden. Vers 9. Und Hattak kam und berichtete Esther die Worte Mordechais. Da sprach Esther zu Hattak und schickte ihn zu Mordechai. Alle Knechte des Königs und das Volk der Landschaften des Königs wissen, dass für jeden, Mann und Frau, der zum König in den inneren Hof hineingeht, ohne dass er gerufen wird, eine Anordnung gilt, nämlich, dass er getötet werde. Denjenigen ausgenommen, dem der König das goldene Zepter entgegenreicht. dass er am Leben bleibe. Ich aber bin seit nunmehr 30 Tagen nicht mehr gerufen worden, um zum König hineinzugehen. Ja, wir wissen, die Hochzeit war schon 5 Jahre her. Also wäre das gerade noch nach der Hochzeit gewesen, dann hätte man sicher damit rechnen können, kein Problem, wenn Esther reingeht. Aber sieht man, die ist schon vernachlässigt worden. Also, jetzt kann ich immer meiner Frau sagen, du, dort waren 30 Tage Vernachlässigung. Ja, aber das geht natürlich gar nicht. Ja? Man kann doch die Frau nicht einfach sitzen lassen. Und das ist auch der Grund, warum, als wir kleine Kinder hatten, haben wir abgemacht, wie oft bin ich auf Vortragsreisen im Ausland unterwegs. Also das muss man klar regeln. Sonst kann man da auf sehr falsche Fährten kommen. Und da haben wir abgemacht, ich gehe nur einmal im Monat ins Ausland und möglichst ein Wochenende, dann konzentriert, ja. Das kommt dann je nachdem auch mal 17 Stunden Vorträge sein. Muss ja nicht eine ganze Woche machen, ja. Kann auch ein bisschen konzentriert. Und das war sicher etwas Wichtiges. Eben, man muss Zeit haben füreinander. Und das nicht nur im ersten Jahr nach der Hochzeit. Jetzt sind 5 Jahre da vorbei. 30 Tage hat er sich nicht mehr um sie gekümmert. Und jetzt soll sie hineingehen. Und das ist das Risiko, dass also der König sie dann umbringt. Vers 12. Und man berichtete Mordechai die Worte Esthers. Und Mordechai ließ der Esther antworten, denke nicht in deinem Herzen, dass nur du im Haus des Königs von allen Juden entkommen wirst. Also, wenn du jetzt nicht hineingehst, musst du nicht meinen, weil du jetzt Königin bist, wirst du die Sache überleben. Und nur die anderen Juden werden sterben. Und dann kommt dieser gewaltige Satz, Vers 14. Denn wenn du in dieser Zeit schweigst, so wird Befreiung und Errettung für die Juden von einem anderen Ort her erstehen. Du aber und deines Vaters Haus, ihr werdet umkommen. Merkt man, Mordechai war ein Prophet. Alles, was er Esther rät und was er ihr sagt, das waren prophetische Aussprüche. Und darum wurde auch das Buch Esther als inspiriert anerkannt, weil es eben von Mordechai schließlich aufgeschrieben und dem Volk Israel gegeben wurde. Mitsamt den Anordnungen über das Fest Purim, das ja gefeiert wird jedes Jahr im Judentum bis zum heutigen Tag. Und nun, er sagt ihr ganz klar, wenn du schweigst, du wirst umkommen. Und dann wird aber trotzdem Befreiung für die Juden entstehen. Und zwar einfach von einem anderen Ort aus. Gott ist nicht abhängig von Esther. Und so müssen wir immer uns wieder neu vor Augen führen, der Herr ist nicht abhängig von uns. Er kann es auch anders machen. Und er kann andere brauchen, er kann andere erwecken. Und das erinnert uns natürlich an Lukas 17, wo der Herr Jesus seinen Jüngern erklärt, wie sie Gott dienen sollen. In welcher Gesinnung? Lukas 17, Vers 10. So auch ihr, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist, so sprecht. Wir sind unnötige Knechte. Wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Andere Übersetzungen haben unnütze, ja? Das Wort bedeutet auch unnütz. Aber es hat auch den Gedanken von unnötig. Und es ist ja nicht so, wenn wir dem Herrn dienen, dass es nicht nützlich ist. Aber wir sind nicht nötig. Ja, weil er jemand anderen benutzen könnte. Und darum diese Gesinnung, wir sind unnötige Knechte, wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Wir sind dankbar, dass wir dem Herrn überhaupt dienen dürfen. und dass er unseren Dienst annimmt, will. Und so auch Esther, sie muss gehen. Sonst wird Gott jemand anderen gebrauchen. Und er sagt nochmals, von einem anderen Ort her wird Rettung erstehen. Du aber und deines Vaters Haus, ihr werdet umkommen. Also Esther wusste, ich werde das nicht überleben. Diesen Angriff von Haman. Obwohl ich die Frau von Ahasveros bin. Und dann sagt Mordechai, und das ist so schön ausgedrückt als Frage, und wer weiß, ob du nicht für eine Zeit wie diese zum Königtum gelangt bist. Jetzt habe ich gerade ein technisches Problem. Hier habe ich keinen Strom drauf. Ne, ist schon gelöst. Schon gelöst. Ja, es gibt kleine Probleme, aber das, was wir hier haben, das war ein furchtbares Problem. Und er sagt also, überleg dir, ob eben nicht die Hand Gottes in all dem drin ist, wie das gekommen ist. Dass Gott einen Plan hatte, sein Volk zu retten. Vers 15. Da ließ Esther dem Mordechai antworten, geh hin, versammle alle Juden, die sich in Susan befinden, und fastet um meinetwillen, und esst nicht und trinkt nicht, 3 Tage lang, Nacht und Tag. Auch ich werde mit meinen Mägden ebenso fasten. Und dann will ich zum König hineingehen, was nicht nach der Anordnung ist. Und wenn ich umkomme, so komme ich um. Und Mordechai ging hin und tat nach allem, was Esther ihm geboten hatte. Ist das nicht wunderbar zu sehen, diese Frau ist bereit, ihr Leben zu geben für das Volk. Und darin ist Esther ein alttestamentlicher Hinweis auf den Erlöser. Nicht wahr? Es gibt einen Isaak, der von seinem Vater als Opfer hätte dargebracht werden sollen. Und so ist Isaak ein Hinweis auf den Herrn Jesus. Josef, der von seinen eigenen Brüdern abgelehnt und verworfen wurde, den Heiden verkauft, ist auch ein Hinweis auf den Herrn Jesus, der von seinem eigenen Volk Ablehnung erlitt und an die Heiden, an die Römer überliefert wurde. Aber dann stieg Josef auf zum Herrscher über Ägypten und so ist der Herr Jesus nach seiner Verwerfung aufgestiegen zum Herrscher über Millionen von Nichtjuden, die ihn als Messias erkannt haben. Und schließlich kommt es durch große Drangsal dazu, dass die Brüder Josefs schließlich Josef erkennen und sich vor ihm verbeugen. Und so wird der Überrest Israels in der Zukunft zur Umkehr kommen und den Messias erkennen, so wie es steht in Sacharja 12, Vers 10. Sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben, und werden über ihn wehklagen, so wie die Brüder von Josef. Also, das sind Männer, die ein Vorbild waren auf den Herrn Jesus, und hier eine Frau, die bereit ist, ihr Leben zu lassen für das Volk Gottes. Und sehen wir, sie sagt, fastet, esst nicht, trinkt nicht, es steht nichts von Beten. Aber es ist ganz klar, dass gebetet wurde. Aber Gebet wird im Buch Esther nie erwähnt. Ich meine, auch in Kapitel 4, Vers 3, das Volk Gottes hat da eine große Trauer, Fasten und Weinen und Wehklage, viele saßen auf Sacktuch und Asche. Die waren am Flehen und Beten, aber sie wird nicht genannt. Im Buch Esther wird Gebet nicht erwähnt, keine Opfer, keine Propheten, aber Mordechai war ein Prophet. Aber er sagt nicht, so wahr der Herr lebt. Und so spricht der Herr. Nein, er sagt, wenn du schweigst. In dieser Zeit wird Befreiung und Errettung für die Juden von einem anderen Ort her erstehen. Ja, das ist also wieder typisch für das Buch Esther. Aber es ist klar, die haben gefleht und gebetet. Und sie sagt, wenn ich umkomme, so komme ich um. Sie hat alttestamentlich bereits das, was Paulus in 2. Korinther 5, 15 uns vorstellt, umgesetzt. Und zwar heißt es dort, und er, der Herr Jesus, ist für alle gestorben, damit die, die leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Nicht mehr für sich selbst leben. Das müsste das Motto von jedem Christen sein. Und Esther war da im Luxus des Hotels, Palast, ja. Und sie ist bereit, auf alles zu verzichten, ihr Leben zu geben. Sie wollte nicht für sich leben, sondern für den Herrn. Wir kommen zu Kapitel 5, Vers 1. Und es geschah am dritten Tag, da kleidete sich Esther königlich und trat in den inneren Hof des Hauses des Königs, dem Haus des Königs gegenüber. Und der König saß auf seinem königlichen Thron, im königlichen Haus, dem Eingang des Hauses gegenüber. Und es geschah, als der König die Königin Esther im Hof stehen sah, erlangte sie Gnade in seinen Augen. Und der König reichte Esther das goldene Zepter entgegen, das in seiner Hand war, und Esther trat herzu und rührte die Spitze des Zepters an. Und der König sprach zu ihr: Was hast du, Königin Esther? Und was ist dein Begehr? Bis zur Hälfte des Königreichs und es soll dir gegeben werden. Dramatisch, nicht wahr? Nach 3 Tagen Fasten, Tag und Nacht. Übrigens, wann ging sie dann hinein? Am dritten Tag. Ja, also der Ausdruck 3 Tage und 3 Nächte bedeutet 3 Kalendertage. Darum sagt der Herr Jesus auch, er werde 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde sein. So wie Noah im Bauch des Fisches war. Aber wenn wir in den Evangelien lesen, da kann man ganz klar die Passionswoche datieren. Der Einzug nach Jerusalem am Palmsonntag war am Sonntag. Tatsächlich. Und dann können wir sehen, jeden Tag, was geschehen ist in dieser Woche, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag war die Kreuzigung. Und dann auch die Grablegung am Ende von diesem 15. Nissan. Und dann kam der Sabbat und in der Frühe des ersten Tages der Woche ist der Herr auferstanden. Nun, das sind 3 Kalendertage, nämlich 15., 16., 17. Nissan. Der 17. Nissan war der Auferstehungstag. Und das wird eben bezeichnet im Althebräischen mit 3 Tage und 3 Nächte. Es gibt eben auch diese Doppeldeutigkeit im Hebräischen, also im Althebräischen muss ich sagen. Tag kann bedeuten die helle Zeit des Tages. Sagen wir jetzt im Frühling so 6 bis 6, ja. Aber Tag kann auch bedeuten 24-Stunden-Tag. Ein Kalendertag. Und wenn man im Althebräischen sagen wollte, ein Kalendertag, dann sagt man Tag und Nacht. Also 3 Tage und 3 Nächte, das sind 3 Kalendertage. Und wir sehen in Kapitel 5, Vers 1, und es geschah am dritten Tag, also nicht nach 3 mal 24 Stunden, sondern am dritten Tag, da kleidete sich Esther königlich und trat in den Hof. Und schließlich das Zepter kommt. Was war das für Esther, dieser Moment? Und der König sagt: Was hast du, Königin Esther? Was ist dein Begehr? Und er bietet ihr gleich die Hälfte von dem Reich von Afrika bis nach Indien an. Wie ich schon gesagt habe, das wäre ja die Gelegenheit gewesen für ein Groß-Israel. Ja? Aber das war nicht ihr Traum. Sondern sie wollte, dass ihr Volk überleben kann. Übrigens diesen Satz, bis zur Hälfte des Königreichs und es soll dir gegeben werden. Das kommt im Neuen Testament auch vor. Und zwar bei Herodes Antipas in Markus 6, der zitiert das im Buch Esther. Bei dieser Geburtstagsfeier ja, wo die Salome, die Tochter der Herodias, tanzte. Und das muss ja wohl kein anständiger Tanz gewesen sein, dass der König so reagierte und schließlich sagte: Was wünschst du bis zur Hälfte des Königreichs? Markus 6. Vers 23. Und er schwor, ich lese schon 22 in der Mitte, der König sprach zu dem Mädchen: Erbitte von mir, was irgend du willst, und ich werde es dir geben. Was ist dein Begehr? Ja? Und er schwor ihr: Was irgend du von mir erbittest, werde ich dir geben, bis zur Hälfte meines Reiches. Und das ist vom Wortlaut her eine Anspielung auf Esther 5, Vers 3 und dann auch Vers 6 und 7, Vers 2, wie wir noch sehen werden. Der Satz kommt noch wiederholt. Und jetzt die Antwort von Esther. Und Esther sprach: Wenn es der König für gut hält, so möge der König mit Haman heute zu dem Mahl kommen, das ich ihm bereitet habe. Wie bitte? Anstatt die Hälfte von dem persischen Weltreich zu bekommen, sagt sie: Ich möchte gerne ein Essen bereiten für dich und für Haman. Unglaublich. Unglaublich. Und hier dieser Satz: So möge der König mit Haman heute. Javo Hamelech ve Haman Hayom. Das ergibt in den Anfangsbuchstaben der vier Wörter den Namen Yahweh. Also im Zusammenhang mit dem Thema Esther wagt ihr Leben, kommt der Name des Herrn vor. Wir haben gesehen in Kapitel 1, Vers 20, eine andere soll Königin werden. Dort kommt der Name Yahwehs vor. Und dort aber umgekehrt, in der umgekehrten Richtung, da wo Vasti durch Esther ausgetauscht werden sollte. Und hier, wo Esther ihr Leben wagt, in gerader Richtung. Wir lesen weiter. Da sprach der König: Bringt Haman unverzüglich her, damit wir tun, was Esther gesagt hat. Und der König und Haman kamen zu dem Mahl, das Esther bereitet hatte. Und der König sprach zu Esther beim Weingelage: Was ist dein Begehr? Und es soll dir gewährt werden. Und was ist deine Bitte? Bis zur Hälfte des Königreichs, und es soll geschehen. Da antwortete Esther und sprach: Meine Bitte und mein Begehr ist, wenn ich Gnade gefunden habe in den Augen des Königs und wenn es der König für gut hält, meine Bitte zu gewähren und mein Begehr zu tun, so möge der König mit Haman zu dem Mahl kommen, das ich ihnen bereiten will. Und morgen will ich nach dem Wort des Königs tun. Die macht es aber spannend. Warum sagt sie jetzt nicht gleich, was los ist, sondern es wird nochmals verschoben? Der Bibeltext sagt es nicht. Aber wir werden sehen, das ist ganz entscheidend. Es wäre zu früh gewesen jetzt. So wie es damals zu früh gewesen wäre, als die Brüder Josefs infolge der Hungersnot zum ersten Mal nach Ägypten kamen. Und da hätte er sagen können: Ich bin Josef, euer Bruder. Ah, du lebst noch. Toll. Und das wäre der falsche Moment gewesen. Denn es brauchte noch einiges, das im Herzen dieser Brüder geschehen musste. Und zwar dadurch, dass Josef sich so hart aufführte gegen sie, da konnte er hören, wie sie sagten: Das ist die Strafe für das, was wir Josef einmal angetan haben. Und In diesem Zusammenhang kam es ja auch dazu, dass eben Josef hörte, wie sie sagten, wenn wir Benjamin bringen müssten, das wäre ja eine furchtbare Sache für den Vater. Wenn das Gleiche nochmals geschehen würde wie mit Josef, das geht gar nicht. Und da merkte Josef, es ist etwas gegangen bei ihnen. Sie sind nicht mehr die gleichen. Jetzt macht es ihnen etwas aus. Und es war wirklich nötig, dass da ein Werk geschah im Herzen dieser Brüder. Und sie gingen dann wieder zurück zum Vater. Und dann kam die Zeit, wo sie eben wiederum so in Not kamen und wieder gehen mussten. Und erst da, wo dann Josef wirklich gesehen hat, meine Brüder sind nicht mehr dieselben, da konnte er sagen, ich bin Josef, euer Bruder. Und diese Brüder, diese hartgesottenen Männer, sind innerlich zusammengebrochen und konnten nur noch weinen. Also es war ganz wichtig, dass ein Werk in ihren Herzen geschehen konnte und sie mussten vorbereitet werden. Und darum ist es eben wichtig, manchmal kann eine Wiederherstellung zu schnell sein und da ist die Sache eben doch nicht gelöst. Und es braucht Zeit und es braucht eine Arbeit in den Gewissen und in den Herzen, bis es eine wirkliche Wiederherstellung gibt. Und so kann man eben durch eine künstliche Verkürzung kann man manchmal verhindern, dass es zu einer richtigen Wiederherstellung kommt. Und hier sehen wir, es war ganz wichtig, dass sie nicht zu schnell mit der Bitte herauskam. Denn es mussten noch Dinge geschehen vorher, die ganz entscheidend waren für die Wende zugunsten des jüdischen Volkes. Ja, so lese ich weiter ab Vers 9. Und da erfahren wir einiges über Hamans Charakter. Und Haman ging an jedem Tag hinaus, fröhlich und guten Mutes. Ha, das Fleisch kann fröhlich sein. Und richtig munter. Als aber Haman Mordechai im Tor des Königs sah und dass er weder aufstand noch sich vor ihm rührte, da wurde Haman über Mordechai von Grimm erfüllt. Da haben wir diese Wut und diesen Zorn, wie wir das gefunden haben in Epheser 4, ab Vers 30. Aber dann ist interessant, was Vers 10 sagt. Aber Haman bezwang sich. Ha, Selbstbeherrschung. Das Fleisch kann sich selber beherrschen, ja? Wenn es zum Vorteil ist. Ja? So kann man sich zurückhalten und beherrschen, wenn es zum Vorteil des Fleisches ist. Wir lernen wirklich hier das Fleisch kennen in all seinen Facetten. Und dann, Vers 10, und als er in sein Haus gekommen war, sandte er hin und ließ seine Freunde und seine Frau Zeresh kommen. Und Haman erzählte ihnen, oh, jetzt werden wir gleich mal sehen, worüber könnte man bei Einladungen sprechen. Ja, wenn man Gemeinschaft hat. Und Haman erzählte ihnen von der Herrlichkeit seines Reichtums und von der Menge seiner Söhne. Er hatte 10 von denen. Und alles, wie der König ihn groß gemacht und wie er ihn erhoben habe über die Fürsten und Knechte des Königs. Das ganze Gespräch, die ganze Gemeinschaft dreht sich nur um Haman. Ich. Hochmut, Selbstsucht, Ichsucht. Ja, und man muss sich auch so selber fragen, wenn man Leute einlädt und man ist eingeladen, worüber spricht man? Das tolle Auto, die fantastischen Ferien und ich sage ja nicht, dass man darf nicht über das Auto sprechen, ja? Aber Es gibt so verschiedene Arten, wie man darüber sprechen kann, ja. Und ob das jetzt nötig ist, ist auch eine andere Frage. Und ob man mit den Feen auftrumpfen muss und so weiter. Ja, da muss man alles prüfen. Aber wir sehen, wie das Fleisch ist. Das spricht gerne über diese Dinge. Und über Geld. Ich muss sagen, das hat mich immer wieder enttäuscht. Einladungen mit Gläubigen. Und dann spricht man über die allgemeine Wirtschaftslage und dann über Anlagen und dann über dauernd über Geld. Und was soll das eigentlich? Aber das kommt wirklich aus dem Fleisch. Vers 12. Und Haman sprach: Auch hat die Königin Esther niemand mit dem König zum Mahl kommen lassen, das sie bereitet hatte, als nur mich. Und auch für morgen bin ich mit dem König von ihr geladen. Merkt man, auch das Prestige, ich und diese bekannten Leute, ja? Und nur mich, ja? Und jetzt nochmals, nicht nur einmal, zweimal. Aber dann kommt noch ein anderes Thema auf den Tisch. Aber dies alles gilt mir nichts, solange ich Mordechai, den Juden, im Tor des Königs sitzen sehe. Und hier haben wir den Namen Gottes noch einmal, aber rückwärts. Dies alles gilt mir nichts. Se enenu shoveli. Das ist wieder der Name Yahweh. Also hier haben wir Hamans Mordplan. Und da finden wir aber auch den Namen Gottes drin. Denn hier wird nämlich alles gewendet, schließlich. Was jetzt kommt, ist ganz wesentlich. Solange ich Mordechai den Juden im Tor des Königs sitzen sehe, da sprachen seine Frau Seresch und alle seine Freunde zu ihm: Man richte ein Holz her, 50 Ellen hoch. Und am Morgen sage dem König, dass man Mordechai daran hänge. Dann geh mit dem König fröhlich zum Mahl. Und das Wort gefiel Haman. Und er ließ das Holz herrichten. Falls bei jemandem steht Baum, das Wort Ez heißt auf Hebräisch Baum und auch Holz. Und nun übersetze ich mit Holz, weil es ja, wie ich schon erklärt habe, sich um Kreuzigung handelte. Die Perser waren die Erfinder der Kreuzigung. Und da hat man also eben ein Holz hergerichtet und Leute dran genagelt. Die Perser haben dann diese grausame Todesart den Griechen weitergegeben. Nach dem Persischen Reich kam ja das griechische Weltreich. Und die Griechen haben das den Römern weitergegeben. Nach dem griechischen Reich kam das römische Weltreich. Und die Römer haben das dann zur absoluten Spitze getrieben, indem sie zum Beispiel auch noch erfunden haben, so eine Absatzauflage für die Füße, damit der Gehängte, der ja eigentlich am Ersticken war, sich abstoßen konnte auf den Nägeln der Füße, um etwas Luft zu holen. Ja? Und so konnten sie das ausdehnen, dass jemand bis zu 10 Tagen am Kreuz hing. Und es ist so, dass wirklich eine Funktion des Körpers nach der anderen fällt aus. Langsam, bis dann der Tod eintritt. Schrecklich, ja? Aber es ist ja schon gewaltig. In Psalm 22, da hat König David die Kreuzigung vorausgesagt, Jahrhunderte bevor die Perser diese Todesart erfunden haben. Denn im Psalm 22, da hören wir die Stimme des Messias 1000 vor Christus. Durch diese prophetische Ankündigung von David. Und da lesen wir in Vers 17b: Sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Da wird die Kreuzigung durch Nägel hier vor gebildet und prophezeit. Nun, Mordechai soll gekreuzigt werden. Und Mordechai ist also ein Bild des Herrn Jesus. Und wir müssen wissen, unser Fleisch hasst den Herrn Jesus. Auch das. Und wenn jemand denkt, ja, das waren diese Römer und diese Juden, die damals Christus gekreuzigt haben. Wir haben genau die gleiche Natur. Und es ist ganz wichtig, dass man daran denkt, dass unser Fleisch im Prinzip zu jeder Untat fähig wäre. Man müsste nur die Gelegenheit haben. Nicht wahr? Und manche Leute sind so zu Bestien geworden, gerade in Kriegszeiten, wo es keine soziale Kontrolle mehr gibt und wo irgendwie alle Schranken gefallen sind. Und dann kann dieser böse Hammer voll durchbrechen. Aber wenn man sich bewusst ist, das steckt in jedem von uns drin, dann ist man auch barmherziger mit solchen, die man sieht, wie sie gefallen sind. Und wird nicht hochmütig, aber trotzdem, das Böse müssen wir verurteilen. Das ist nicht dazu angetan, dass wir sagen, ja gut, wir sind ja alle ein bisschen und so, ja? Nicht so, sondern dass wir uns bewusst sind, jawohl, ich wäre auch dazu in der Lage, aber durch die Gnade des Herrn bin ich bewahrt geblieben. Das ist eine wichtige Gesinnung. Und nun wird also hier dieser Rat gegeben und Haman wird beruhigt in seinem Hass gegen Mordechai. Jetzt gibt es einen ganz besonderen Weg. Kreuzigung für Mordechai. Also müssen wir uns vorstellen, das war jetzt so zwischen dem ersten und dem zweiten Gastmahl bei Esther. Und dazwischen ist noch eine Nacht. Kapitel 6. In jener Nacht floh den König der Schlaf. Ausgerechnet in dieser Nacht ist er unruhig. Nicht wahr? Wir können ja nie planen, dass wir zum Beispiel Montag auf Dienstag, da möchte ich ganz besonders gut schlafen. Ja? Es kann sein, aber plötzlich, man erwacht irgendwie etwas zu früh und kann nicht mehr einschlafen, dann beginnt man über Dinge nachzudenken und ihr wisst, wie das geht, ja? Und genau in dieser Nacht kann Ahasveros zufällig schlecht schlafen. Und er befahl, das Buch der Denkwürdigkeiten der Tagesereignisse zu bringen. Ja, jetzt will er etwas Unterhaltung in der Nacht. Ja, das ist so ähnlich wie bei den Goldberg-Variationen von Bach. Die Überlieferung, ob das genau so stimmt, ist eben, wird diskutiert. Da wollte ein Graf, der nicht gut schlafen konnte, dass Bach ihm ein Stück komponiert für seinen Cembalisten, für Goldberg, ein junger Cembalist, sehr, sehr begabt. Und der sollte dann nachts im Nebenzimmer, wenn der Graf nicht schlafen konnte, die Goldberg-Variationen spielen. Und das ist eine Aria mit 30 Veränderungen und dann am Schluss kommt die Aria nochmals. Wenn man alle Wiederholungen spielt, das ganze Werk geht 2 Stunden. Das ist das schwerste Stück von Bach für Klavier. Also wer Goldberg-Variationen spielen kann, der kann Klavier spielen. Ja, einfach eben so zur Unterhaltung. Aber eine schöne Unterhaltung. Und es hat auch geistliche Bezüge drin. Ja? Also da hat Bach sogar geistliche Botschaften eingebaut. Nun, hier haben wir also nicht Goldberg-Variationen, aber das Buch der Denkwürdigkeiten der Tagesereignisse, das wird dem König vorgelesen. Und sie wurden von dem König gelesen. Vers 2. Da fand sich geschrieben, dass Mordechai über Bigdana und Teresh, die beiden Hofbeamten des Königs, von denen die Schwelle hüteten, berichtet hatte, dass sie danach getrachtet hätten, Hand an den König Ahasveros zu legen. Ja, wenn man nicht schlafen kann, könnte man ja auch die Bibel mal herausnehmen und drin lesen. Dann liest man davon, wie der Herr Jesus durch das Holz mich gerettet hat von all meinen Sünden. Ja, so das ist es da in der Übertragung. Wir haben ja gesehen, dass Biktana und Teresh, diese beiden Wächter, die Ahasveros umbringen wollten, sind ein Bild der Sünden, die uns den Tod bringen. Und zufällig kommt genau diese Stelle dran in dieser Nacht. Sehen wir, das ist die Souveränität Gottes. Er hat alles in der Hand, dass genau in der richtigen Nacht kann ein König nicht schlafen. Man bringt ihm etwas Unterhaltungslektüre und genau das Richtige wird vorgelesen. Das führt nämlich zu einer Frage in Vers 3. Und der König sprach, welche Ehre und Auszeichnung ist Mordechai dafür erwiesen worden? Und die Diener des Königs, die ihn bedienten, sprachen, es ist ihm nichts erwiesen worden. Ist das nicht schrecklich? Wenn wir da im Wort Gottes lesen über die Liebe des Herrn Jesus, zum Beispiel Galater 2, Vers 20, der Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat, man fragt sich, und was ist mein Dank dem Herrn Jesus gegenüber? Und wenn dann die Antwort kommt, es ist ihm nichts erwiesen worden. Schrecklich. Wir haben gesehen, nachdem Mordechai Ahasveros, also die Bild der Seele, die Seele gerettet hat, dann haben wir gelesen, gerade im Vers darauf, in den Versen darauf, dass Ahasveros Haman erhoben hat über alle Fürsten, anstatt Mordechai. Und jetzt merkt er etwas. Aber schauen wir in Vers 4, das ist das Timing Gottes. In dem Moment kommt jemand zum Hof rein. Da sprach der König, wer ist im Hof? Und Haman war eben in den äußeren Hof des Königshauses gekommen, um dem König zu sagen, man möge Mordechai an das Holz hängen, denn das er für ihn bereitet hatte. Unglaublich. Also genau in dem Moment, wo er sich fragt, was hat man eigentlich dem Mordechai dafür gedankt, kommt der rein mit seinem Mordplan. Und die Diener des Königs sprachen zu ihm, siehe, Haman steht im Hof. Und der König sprach, er komme herein. Und Haman kam herein. Und der König sprach zu ihm, was ist dem Mann zu tun, an dessen Ehre der König gefallen hat? Da dachte Haman in seinem Herzen. Bevor ich weiterlese, also so die Frage, wenn jemand fragt, ja, so und so. Dann der erste Gedanke, der spricht wahrscheinlich von mir. Und dann ist eben jemand anders. Kennen wir das? Ja, also, ich auch. Und jetzt schauen wir mal Vers 5. Und die Diener des Königs sprachen zu ihm, siehe, Haman ist im Hof. Und der König sprach, er komme herein. Und Haman kam herein, und der König sprach zu ihm, was ist dem Mann zu tun, an dessen Ehre der König gefallen hat? Da dachte Haman in seinem Herzen, wem anders als mir sollte der König Ehre zu erweisen wünschen? Unglaublich, diese Einbildung. Und Haman sprach zum König, jetzt muss ich natürlich etwas ganz Gutes überlegen, der Mann, den der König zu ehren wünscht, man bringe ein königliches Kleid, womit der König sich kleidet, und das Pferd, auf dem der König reitet und auf dessen Kopf die königliche Krone gesetzt wird. Und man übergebe das Kleid und das Pferd den Händen eines vornehmen Fürsten des Königs und man bekleide den Mann, den der König zu ehren wünscht. Und man lasse ihn auf dem Pferd durch die Straßen der Stadt reiten und rufe vor ihm her, so wird dem Mann getan, den der König zu ehren wünscht. Da sprach der König zu Haman, eile, nimm das Kleid und das Pferd, wie du gesagt hast, und tue so mit Mordechai, dem Juden, der im Tor des Königs sitzt. Lass nichts ausfallen von allem, was du gesagt hast. Und Haman nahm das Kleid und das Pferd, und er bekleidete Mordechai und ließ ihn durch die Straßen der Stadt reiten und rief vor ihm her, so wird dem Mann getan, den der König zu Ehren wünscht. Und Mordechai kehrte zum Tor des Königs zurück. Haman aber eilte in sein Haus, traurig und mit verhülltem Haupt. Er bricht zusammen. Unglaublich. Aber jetzt könnte einer sagen, also jetzt geht das Puzzle nicht auf. Haman muss Mordechai ehren. Und heute Abend werden wir sehen, und es geht perfekt auf. Ja, man muss ja da aufhören.